Schatzi.
Peace, Schatzi.
Herzlich willkommen zum Drei-Groschen-Podcast.
Herzlich willkommen auch von allen meinen Seiten meines Vertrauens. An einem Abend, an dem Schatzi müde ist und ich Kopfschmerzen habe, Leute, das kann wirklich nur eine ganz grandiose Folge heute werden.
Absolut.
Schatzi, wie geht es deiner Stimme? Die wichtigste Frage aller Fragen, die sich alle da draußen gerade stellen, die seit Wochen mit dir mitfiebern und sich fragen, wie funktioniert das jetzt mit diesem Zwiebel-Thymian-Saft-Tee-Gebräu an Inhalier-Dings? Hast du es ausprobiert und wenn ja, hat es geholfen?
Nein, ich habe es nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, meine Stimme, also ich finde, sie ist besser. Das könnt ihr ja da draußen auch nochmal ansagen, ob ihr auch findet, dass es besser ist. Ich habe mir aber dann tatsächlich letzte Woche einfach den Facharzt des Vertrauens herangezogen und mir Antibiotika verschreiben lassen. Und jetzt wird es dann auch besser, so langsam. Ein Hoch auf die moderne Medizin.
Ich wollte gerade sagen, das ist so freudig wie traurig zugleich, dass doch nach allen Hausmittelchen und nach allem es zu versuchen, selbstständig mit dem Körper zu bekämpfen, am Ende einfach die krasse Chemiekeule zuschlagen musste, damit die Scheiße endlich vorbeigeht.
Ja, aber nach 5 Wochen muss man dann auch, glaube ich, mal die weiße Fahne heben und sagen, ach komm, Schulmedizin, gib mir was Härteres.
Du hast dich ergeben.
Ich habe mich ergeben der Kehlkopfentzündung, ja.
Nachdem ich letzte Woche noch so ausführlich von alternativen Therapiemethoden geredet habe, ich sag nur kollektives Kneipen im Kindergarten. Vielleicht hättest du dich mesmerisen lassen sollen, Schatzi.
Das hält die Bakterien auf meinem Kehlkopf sicher richtig beeindruckt.
Maybe, baby.
Wenn die magnetisiert worden wären mit Worten und irgendwelchen Wasserbecken.
Die hätten sich von dem Magnet bestimmt irgendwie anziehen lassen und wären aus seinem Körper herausgeflossen, Schatzi. Ich sag's dir. Monsieur Mesmerize, der hätte das vielleicht in den Griff gekriegt.
Möchtest du, wenn du hier schon Geister aufbeschwörst, dann einmal bitte Mr. Franz irgendwas?
Franz Anton Jodokus Mesmer.
Franz Anton Mesmer wieder aufbeschwören und dazu dann bitte auch noch den Menschen mit dem Penicillin. Heißt der nicht Fleming oder sowas? Ich habe gerade Ian Fleming im Kopf, aber der hat James Bond geschrieben. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen. Und die zusammen mal in den Raum stecken und dann soll die über ihre Medizinverständnisse reden. Das kann nur lustig werden.
Also ich finde, dieser Typ mit dem Penicillin, der kann mir gestohlen bleiben, kann der mir. Aber sowas von. Sorry für den Rest der Welt. Freut mich, dass euch Penicillin vielleicht schon mal das Leben gerettet hat oder euren Vorfahren und Vorfahrinnen. Mich hat Penicillin schon mal fast umgebracht.
Ja.
Und da können wir jetzt unsere Eltern bitte live dazuschalten. Und die Podcast-Folge ist gelaufen. Unsere Mutter könnte euch jetzt 2 Stunden lang, aber sowas von fesselnd, die Story der Stories erklären, wie ich als kleines Kind quasi mal fast explodiert bin wegen Penicillin.
Und fast entstellt worden wäre, aber es ist ja ganz gut ausgegangen.
Tja, Schatzi, soll ich erzählen oder willst du erzählen? Wer kriegt's schneller hingerappt?
Ich mehr als, dass du irgendwie krassen Ausschlag gekriegt hast, habe ich gar nicht mehr im Kopf. Das Kind hat auf jeden Fall mit 1,5 oder mit 2 irgendeine Krankheit sich eingefangen und dann wurde da Penicillin verschrieben und anscheinend hat Laura nur gute Sachen geerbt, wie auch eine krasse Penicillinunverträglichkeit. Und ist dann irgendwie aufgegangen und hat überall roten Ausschlag gekriegt und und so Dinge. Der sich dann auch anscheinend, das erzählt unsere Mutter immer, so Lauras Wangen waren komplett voll mit rotem Ausschlag, der dann angefangen hat, von innen irgendwie zu heilen. Sie hatte immer größere rote Kreise auf den Wangen. Meine Mama sagt wirklich, ich dachte, das Kind ist entstellt für immer. Es hat wohl Wochen gedauert, bis der rote Ausschlag wieder weg war. Und dann wurde wohl beschlossen, ja, das Kind verträgt wohl gar kein Penicillin. Und dann wurde das direkt auf mich ausgeweitet und ich gehe dieses Experiment nicht ein. Ich sage immer, ich bin allergisch gegen Penicillin, denn ne, die Familienhistorie zeigt, wenn 2 Generationen quasi Penicillin nicht vertragen, dann mache ich das nicht mit.
Don't do it, Schatzi. Das wäre mein Ratschlag an dich heute.
Ja. Der Mann heißt übrigens Alexander Fleming.
Ja, Alexander Fleming, go home. Take your Penicillin and go home. Ich will nichts von dir wissen. Naja, auf jeden Fall scheinst du sehr wenig von dieser Sache in der Tat mitbekommen zu haben, was vielleicht auch daran liegt, dass du zu diesem Zeitpunkt, doch, du warst schon quasi als Embryo vorhanden. Das macht die Sache nämlich jetzt noch brisanter, dass unsere Mutter zu diesem Zeitpunkt bereits schwanger war.
Ja. Wie haben wir so schön gelernt von deinen brandenburgischen Freunden? da war ich noch Quark im Schaufenster.
Ah, ist das so?
Ja, an deinem Geburtstag warst du da schon zu Whiskied. Da haben wir drüber geredet, dass man irgendwie sagt, nicht irgendwie, da warst du noch flüssig, sondern da war ich noch Quark im Schaufenster. Und sowohl Ehrenfrau Grete als auch Ehrenmann Donny waren sich einig, dass man das doch total kennt und sagt. Und das ist die Brandenburg-Connection und wir beide hatten davon noch nie was gehört.
Alles über Quark im Schaufenster, würde ich dabei sagen. Okay, haben wir das auch gelernt? Das ist das Jugendwort des Podcasts für heute, das Jugendwort der heutigen Podcast-Folge. Ja, auf jeden Fall, du warst quasi Quark im Schaufenster. Ich war verschimmelter Quark außerhalb des Schaufensters auf der Straße ungefähr. Und zwar begab es sich, dass ich eben mit diesen besagten anderthalb Jahren, was kriegt man mit anderthalb Jahren, Schatzi?
2 irgendwie, musst du ja dann gewesen sein.
Ja, 1,5 bis 2 Jahre, was kriegt man da als brave Bürgerin des deutschen Staates verpasst? Genau, die Masernimpfung.
Man kriegt die, glaube ich, sogar schon vorher, aber Mama hat dies ein bisschen nach hinten verschoben, weil dann der Totimpfstoff kam und weil du eh so fieberanfällig warst, wurde es, glaube ich, nach hinten verschoben. Wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, so ist es. Man wird eigentlich schon sogar innerhalb des ersten Lebensjahres kriegt man diese Masernimpfung in 2 Schüben. Und ja, irgendwas war da. Leute, fragt mich doch nicht. Fragt oder ruft unsere Mutter an. Hier, wir schalten sie bald noch live dazu. Auf jeden Fall habe ich da wohl erst mit Zeitverzögerung diese Masernimpfung erhalten. Und dann geschah Folgendes. Ich bekam Impfmasern. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Ich habe das auch nur gemerkt, weil unsere Mutter das ständig immer erzählt. Das heißt, ich habe wohl sowas wie eine krasse Impfreaktion gehabt und habe dank dieser Impfung Masern gehabt. Mehr oder weniger.
Nee, das ist, glaube ich, das kriegt man oder kriegte man damals. Das ist halt eine leichtere Form von Masern. Also es ist nicht so schlimm, wie wirklich Masern bekommen, sondern es ist dann auch nicht ansteckend, sondern es ist einfach dein Immunsystem, was dann mit dem Virus kämpft.
Irgendwie sowas. Auf jeden Fall hatte ich dann schon diese Impfmasern und habe dann, weil mein Immunsystem irgendwie schon angeknackst war, mir noch irgendeine andere, war es wahrscheinlich Mandelentzündung oder irgendwas in die Richtung, habe ich mir dann auch noch obendrauf gepackt. Irgendetwas, was man quasi mit Antibiotika dann behandeln sollte. Das heißt, ich war schon ein äußerst gebeuteltes Kind mit Impfmasern und Mandelentzündung und sitze dann da mit meinen 2 Jährchen und unserer Mutter vor unserem damaligen Kinderarzt nicht meines Vertrauens. Ich möchte hiermit nochmal ihm posthum nochmal ganz deutlich mein Unvertrauen aussprechen.
Das ist eine Story für einen anderen Tag.
Ja, definitiv. Ich sag nur so viel. Ich hasse diesen Kinderarzt. Ich habe dich immer gehasst. Es ist gut, dass du nicht mehr als Kinderarzt arbeitest. Egal, auf jeden Fall. Meinte er dann, ja, wäre schon ganz gut, wenn wir dem Kind jetzt vielleicht dann da doch mal Antibiotika geben würden. Dann hat unsere Mutter noch gesagt, hören Sie mal zu, lieber vertrauenswürdiger Arzt. In unserer Familie gibt es eine sehr starke Penicillinallergie. Einen starken Hang zur Penicillinallergie ist da vorhanden. Vielleicht wäre das nicht so eine gute Idee, das dem kleinen 2-Jährigen eh schon mit Angina und Impfmasern gebeutelten Baby hier nochmal zusätzlich reinzustopfen. Dann meinte dieser nicht vertrauenswürdige Arzt, das muss nicht sein. Bloß weil irgendwelche Verwandte das haben, muss das überhaupt nicht sein, dass dieses Kind das auch hat. Und dann habe ich einen sogenannten, schreibt's euch auf jede rote Liste, die ihr zur Verfügung stehend habt, Amoxi-Wolf-Saft bekommen.
Ja, Amoxi ist immer Penicillin, ne?
It's the killer. Das ist das, was für mich krasser wirkt als diese, wir haben doch hier mal vor 1000 Jahren über dieses Zeichen geredet, was irgendwie so Todesgefahr andeutet.
Ja, das Biohazard-Zeichen, ja.
Ja, genau. Alles, was irgendwas mit Moxi, Doxy, sonst was ist, das ist für mich krasser
Amoxi,
als dieses
Biohazard. Bist du raus.
Auf jeden Fall habe ich diesen Kack-Amoxi-Wolfsaft bekommen und dann passierte Folgendes. Schatzi hat es gerade so nett als Ausschlag formuliert. Im eigentlichen Sinne, so wie unsere Eltern uns das schildern, mir geschildert haben, hat mein Körper komplett von oben bis unten eingeblutet. Das heißt, ich habe nicht nur irgendeinen Ausschlag bekommen, mein Körper hat irgendwie so hardcore krass reagiert auf diesen Kack-Amoxi-Wolfsaft, dass er einfach mal am ganzen Körper, ich war ein 2-jähriges, gerade so laufen könnendes Hämatom. Das war ich. Und dann noch Impfmasern und Angina obendrauf. Leute, das war die beste Zeit meines Lebens, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Beziehungsweise, es war wohl eher die beste Zeit des Lebens unserer schwangeren Mutter, die dann natürlich noch aufgelöster als eh schon mit diesem kleinen kleinen explodierten Hämatom da unterwegs war. Und ich weiß, dass dann tatsächlich irgendwie noch so ein Urlaub anstand. Ein kleiner, feiner Wanderurlaub irgendwo mal wieder Oberweiselstein, Bad Kleinkirchheim, im Hasse nicht gesehen. Und unsere Oma ist auch mitgekommen und es wird, diese Geschichte ist natürlich eine Geschichte, die an Familienabenden gerne immer mal wieder ausgepackt wird, wie Laura mit 2 Jahren vom Amoxi-Wolfsaft explodiert ist. Und ich sah wohl so schlimm aus, ich sah aus, als hätte man mich wirklich grün und blau geprügelt. Und ich weiß, dass unsere Eltern immer wieder sagen, sie haben sich fast nicht mit mir auf die Straße getraut, weil sie dachten, dass die Leute dann denken, sie würden ihr Kind verprügeln.
Nein, das war nur Penicillin.
Das ist eine der Stories, die immer wieder, einer der Sätze, der immer wieder gerne formuliert wird, wie ich da als eingeblutetes, wandelnder halber Meter durch die Gegend gelaufen bin. Dann war das wohl auch noch die Zeit, wo ich gerade so laufen konnte und die perfekte Größe hatte, überall anzustoßen. Tischkanten, geöffnete Fenster, Stühle, hast du nicht gesehen. Das heißt, ich bin dann auch noch als mit Impfmasern, Angina,
naja, die waren da ja irgendwann weg.
Penicillinallergie. Bin ich dann auch noch an jede Tischkante geknallt, die mir so in den Weg kam.
Das ist ein Highlight, also
es muss
Laura.
Einfach nur ein Highlight gewesen sein.
Und danach wurde Penicillin aus dieser Familie verbannt.
Aber sowas von, dafür habe ich gesorgt. Aber jetzt kommt noch der größte Knaller. Nach von wegen, wir trauen uns nicht auf die Straße, die glauben sonst, wir verprügeln unsere kleine Tochter, kam dann auch immer noch ein weiterer Spruch, der sehr gerne immer wieder genannt wird. Und zwar, wie Schatzi schon erwähnte, begannen dann irgendwann diese Hämatome in meinem kompletten Körperlein sich zusammenzuziehen. Es ist nämlich genau umgekehrt gewesen. Die sind irgendwie von außen nach innen, haben die sich geheilt. Und dann hat unsere Mutter sagt immer, an meinen Wangen war es wohl am krassesten, weil da hatte ich wirklich so 2 fette, explodierte Wangen im Gesicht und dann haben die außen so einen schwarzen Kreis gebildet und sich dann von außen nach innen so zusammengezogen. Und das ist dann immer der Moment, wo unser Vater sagt, also dass das keine Narben gegeben hat, das ist ein Wunder. Ich dachte damals, die kriegen wir nie verheiratet. Mic drop. Das ist der Spruch, mit dem diese Geschichte jedes Mal beendet wird. Auf jeden Fall, ich habe es wohl wie ein Wunder überlebt. Ich bin ein wandelndes Weltwunder. Aber seitdem ist wirklich keine andere Substanz der Welt ist so des Teufels wie Penicillin in unserer Familie.
Ja, das ging dann auch so weit, dass Laura dann, als ich dann ein halbes Jahr alt war, eine Lungenentzündung angeschleppt hat aus dem Kindergarten. Und mich damit angesteckt hat, mit krass hohem Fieber. Und dann würde man ja sagen, gib den Kindern Penicillin. Und es waren die Mitte der 90er. Und da musste irgendwas anderes her. Und unsere Mutter meinte, ja, ist dann super, da hast du so ein halbjähriges Kind mit Lungenentzündung und musst ihm aber irgend so ein Antibiotika-Ersatzpräparat geben, was dann aber auch nochmal 48 Stunden braucht, bis es überhaupt mal anschlägt. Und so, also bei mir wurde es dann nicht mehr ausprobiert mit dem Penicillin. Ich halte großen Abstand davon, was aber auch bedeutet, dass man mehrere Apotheken abklappern darf, bis man von irgendwo das richtige Antibiotika bekommt, weil Schock, Horror, dann diese irgendwelche Ersatzprodukte, die man auch noch 3-mal am Tag schlucken darf, die sind dann seltener in den richtigen Dosierungen zu bekommen. Danke, Schatzi.
Ja, du immer wieder gerne. Ja, dieses Spiel habe ich jetzt auch schon oft durchgespielt, vor allem, weil ich das mit diesen Erkrankungen im Hals auch nicht habe sein lassen. Ich habe ja zum Beispiel auch alle Weltwunder auf einmal hier gekillt, geregelt, rasiert. Ich habe sie rasiert, ich habe die Naturgesetze rasiert. Ich habe nämlich 3-mal hintereinander Scharlach bekommen.
Und wollt ihr raten, wer kein einziges Mal Scharlach hatte und Lauras Eis immer aufgegessen hat, wenn sie es nicht mehr wollte und
ja.
So? It's me.
Ich hatte einfach 3 Winter hintereinander jedes Mal Scharlach. Und jetzt kommt noch der größte Clou. Ich habe das immer dann gekriegt, wenn unser Kinderarzt, hier besagter unvertrauenswürdiger Kinderarzt, im Urlaub war. Und ich weiß, dass wir dann, ich weiß doch, beim ersten Mal mussten wir schon zu diesem anderen Ersatzarzt, der dann halt da Bereitschaft hatte. Und dann sind wir da schon hin, da meinte er, ja, Scharlach, blöd gelaufen. So, hier geben sie ihrem Kind dies und das, kein Penicillin, blöd, okay. Dann halt irgendwie so einen anderen Zaubersaft, der erstmal irgendwo von Madagaskar eingeflogen werden muss und den sie leider auch irgendwie auf der anderen Seite des Bodensees abholen müssen, aber auch nur mit dem Tretboot und dann einmal noch im Kreis fahren und dann kriegen sie erst dieses Antibiotikum. Und ansonsten war immer so die Devise, ja, ansonsten geben sie dem Kind einfach ganz viel Vanilleeis mit Sahne, das kühlt und hat wenigstens ein bisschen Kalorien, damit man nicht ganz abkackt. Weil alles andere, man kriegt ja nichts runter mit Scharlach. Das ist ja utopisch.
Ich habe keine Ahnung, ich hatte noch nie Scharlach.
Kein Essen der Welt, das ist einfach nur widerlich. Es ist, als wäre dein Hals ein einziges Rasiermesser. Naja, auf jeden Fall, das war im ersten Jahr. Zweites Jahr, ich wieder irgendwie hier so alles himbeerrot in meinem Mund drinne. Meine Mutter dachte auch schon so, oh, fährt mit mir wieder zum Ersatzarzt, weil Kinderarzt des Unvertrauens mal wieder im Urlaub. Dann sitze ich wieder vor dem, der sagt, das ist jetzt nicht ihr Ernst, das ist schon wieder Scharlach. Und das ist im Jahr drauf nochmal passiert. Dieser Ersatzarzt, der hat auch irgendwann gedacht, ich will den verarschen.
Ja, ich glaube auch. Du bist einmalige Kinderkrankheit, dreimal bekommen hast du drauf. Dafür, wie gesagt, habe ich es nie bekommen. Ich glaube, ich habe so viel Scharlach-Viren von Laura, ich habe mich quasi impfen dürfen mit Scharlach. Ich hatte nie Scharlach.
Ich habe dich mit Scharlach geimpft, Schatzi.
Ich habe auch sonst sehr stabile Mandeln.
Ja, geil. Und meine Mandeln sehen aus wie Mondkrater. Ich habe quasi zwei Mondkrater in meinem Hals. Und jedes Mal, wenn ich beim HNO-Arzt und der HNO-Ärztin meines Vertrauens bin, kriege ich als Erstes auch gesagt, oh, Sie hatten aber auch schon ein paar Mal Mandelentzündung, oder?
Sagst du dann no comment?
Da sage ich dann, hier, ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein großer Schritt in meinem Hals. Sehen Sie nicht die Flaggen auf meinen Mandeln, die hier schon von diversen Bakterien dahin gepinnt wurden? Ja, no comment.
Ich habe übrigens gerade hier mit den Amoxi-Wolf-Saft aufgerufen. Und ein kleiner Nostalgie-Trip von anderen Antibiotika. Das ist so eine Schachtel, wo auf der Seite so kleine bunte Bakterien sind, die man dann eindrücken kann. Erinnerst du dich da noch dran? Ich weiß, es war waren das so Smileys und das Bakterium hatte quasi ein Smiley und das ist immer trauriger geworden, und dann musste man die immer eindrücken und am Ende, wenn man dann alle genommen hatte, war das quasi dann tot. Man muss ja Antibiotika immer fertig nehmen und auch dran denken, dass man es nimmt und so motiviert man alle Beteiligten dazu, die Antibiotika auch zu nehmen. Und ich finde es empörend, dass es das für Erwachsene nicht mehr gibt. Ich möchte auch immer noch bunte Bakterien eindrücken.
Ja, ich finde das auch auf jeden Fall, egal ob Kind oder Erwachsene, unbedingt essentiell wichtig, dass es auf jede Antibiotika-Packung und auch sonst, was man nehmen muss, draufkommt, dass man da immer was Geiles zum Entertainen hat, was jeden Tag wie so ein Adventskalender, dass man da weiß, oh, heute kann ich da wieder den nächsten Smiley ausstanzen. Und ja, ich erinnere mich wirklich bildhaft daran, das war so ein ganz ekliger Saft, der war so weißkörnig und der hat ganz bitter, ganz eklig geschmeckt. Ugh.
Aber das ist ja dann jetzt nicht Amaxi Wolf, sondern irgendein anderes Antibiotikum, weil das haben wir danach ja nicht mehr gekriegt.
Auf gar keinen Fall. Das war dann irgendwas anderes, dieses Ersatzzeug, was man dann aus Madagaskar auf der anderen Seite vom Bodensee abholen gehen musste. Aber ich weiß, dass wir das sogar teilweise kollektiv genommen haben, du und ich. Da hatten wir diese fette Flasche zu Hause und man musste das auch mit so einer Spritze aufziehen. Das weiß ich auch noch, dass dann immer in diese Spritze war dann quasi die Tagesdosis. Und dann mussten wir immer diese Sache von der Spritze, das wurde dann uns in den Mund quasi geträufelt und dann mussten wir diesen ganz ekligen Saft trinken. Und danach konnte man aber, das war das einzig Coole, konnte man dann wirklich aus dieser Packung dann immer so ein Smiley rausstanzen. Und das war dann wirklich von so, am Anfang war es so ein böse, lachendes Teufelchen und am Ende war es ein ganz blasses, abgemergeltes Mini-Smileychen, was wir mit unserem geilen Antibiotika-Schluck-Skills einfach wegrasiert haben.
Ja, so, jetzt haben wir 20 Minuten Content über Antibiotika gemacht. War doch eigentlich anderes geplant, oder? Läuft.
Ja.
Es ist passend wie nie. Erkältungssaison ist voll im Schwange, obwohl für Erkältung keine Antibiotika, aber ja. Passt doch.
Ja, ich würde auch sagen, wir sind absolut hier auf der Trendwelle. Leute, es ist hier, also was ist hier Gesprächsthema Nummer 1? Wohl, bitteschön, Krankheitscontent. Also solltet ihr gerade krank zu Hause liegen, wir fühlen euch, ruft uns an bei Sorgen, Ängsten und Nöten. Wir kennen uns aus, wir sind quasi die LaienärztInnen eures Vertrauens. Jahrelang selbst Krankheit gewesen. Ansonsten, wenn ihr gesund seid, freut euch, stay happy, einfach, Hashtag einfach freuen ist da die Devise und stay healthy hintendran und ja, ich weiß, es heißt stay healthy, aber scheiß drauf, mein Englisch ist auch ohne das very bad. Yo, Aber du hast recht, Schatzi. Wir müssen ja nicht die komplette Folge nur mit Viren und Bakterien verbringen. Wir können auch noch über ein paar andere unangenehme Zeitgenossen, angenehme und unangenehme Zeitgenossen in unserer Gesellschaft reden.
Aha, krass. Das war da, Schweinchen.
Ja, Schweinchen Babe ist definitiv gerade aus Versehen mit dem Truthahn verwechselt worden und wird gerade für Thanksgiving hingerichtet. Sorry, Leute, nix mit Truta nächste Woche, da wird's wohl eher ein Toe-Ferkel. Ein Toe-Ferkel!
Haben wir nicht letztes Jahr den Witz schon gemacht?
Ach, schade. Und ich habe ihn einfach jetzt nochmal neu erfunden und tu so, als hätte es ihn noch nicht gegeben. Wow. Okay, Leute, jetzt kann es wirklich nur noch abwärts gehen. Dementsprechend ist es auch der perfekte Zeitpunkt, um das Nähkästchen wieder zu öffnen. Und jetzt bräuchten wir eigentlich so eine krasse, so einen Sound für so eine Kategorie.
Ja, nee, so weit sind wir noch nicht.
Improvisier mal was, Schatzi, du bist die Musikerin unter uns.
Tatsächlich hatte ich jetzt gerade eher so, weißt du, wer wird Millionär?
Ja, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Schatzi, bist du ready für neuen Nähkästchen-Content?
Absolut, immer.
Sehr gut. Also, dann kannst du jetzt ja nochmal bestimmt brav mit gemachten Hausaufgaben Revue kapitulieren. Sagt man das so? Nein, auf gar keinen Fall sagt man das so.
Da ist es mal wieder soweit. Da ist mal wieder ein Sprichwort gestorben. Oder gerade zwei.
Nein, da ist was geboren, Schatzi. Da hat gerade was ganz Geniales das Licht der Welt erblickt.
Wie immer, ja, es wird immer was Neues. Es ist immer die Schöpfung eines Neologismus. Revue kapitulieren.
Also Schatzi, ich finde, du solltest jetzt mal wirklich Revue kapitulieren für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben oder vielleicht für alle, die einfach es gerade nicht so präsent haben. Was für Schauspieltypen hatten wir denn bisher schon aus unserem Nähkästchen hervorgeholt?
Ja, als kurzer Kontext, ich hatte Laura vor Monaten mal gefragt, als ich dran war mit der Content-Kreierung, was es denn für Stereotypen am Theater gibt. Und Laura hat dann die super Stereotypen ausgepackt aus dem Nähkästchen. Und soweit ich mich erinnere, hatten wir Typ Rampensau. Wir hatten Typ Tollpatsch. Wir hatten Typ Choleriker. Und Typ verhinderter Filmstar. Ich hab vor kurzem noch gedreht und die dann auf der Konzeptionsprobe nach ihrem Tatortaufnahme vor sich hin nuscheln. Und ich dachte erst, weil sie einfach es vercheckt haben und noch im anderen Modus sind. Und Laura meinte, nein, das machen die, damit auch ja alle merken, dass sie gerade noch Tatort gedreht haben. Nee, ich bin da noch nicht so drin. Ich komme gerade vom Dreh. Das waren die vier Typen, die wir hatten.
Ist jetzt meine krasse Unterstellung natürlich. Belehrt mich eines Besseren. Schreibt in die Kommis, ruft mich an, schickt mir ein Fax. Ja, das hast du sehr, sehr schön Revue kapituliert, Schatzi. Letzten Typ hattest du übrigens Tatortopfer genannt. Wobei Tatortopfer auch was anderes sein kann, aber in deinem Fall war es ein Tatortopfer. Ja, und auch ich habe mein Gehirnchen versucht, ganz arg anzustrengen, um dann nochmal ein paar weitere Typen und Typinnen aus meinem Nähkästchen herauszubefördern, Schatzi.
Da gab es ja auch Zuschauereinsendungen, dass da vielleicht noch nicht alle Typen sich wiedergefunden haben und da noch Nachbesserungsbedarf wäre auf deiner Seite.
In der Tat. Es gab auf jeden Fall Mängelbeschwerden, dass da doch nicht alles aufgezählt wurde und dass der ein oder andere sich noch bisher sehr unterrepräsentiert gefühlt hat. Das kann ich natürlich nicht so stehen lassen. Ja.
Das ist natürlich katastrophal.
Das können wir auf jeden Fall nicht so stehen lassen. Dementsprechend Typ 1, Schatzi. Der Intendantenliebling.
Oh.
Ja.
Ist das quasi der Klugscheißer vom Theater?
Jein, also auch wie, und auch das war eine Debatte in der Nachbesprechung von Nähkästchen Talk Part 1, ist der Typ Intendantenliebling wie auch Typ Rampensau sehr ambivalent bzw. weit gefächert, ne? So eine Rampensau, das kann auch jemand sein, der einfach ein super sympathischer Typ ist, also so von Mensch her, aber halt einfach, wenn es dann auf die erste Probe geht, dann wird da einfach schnell mal alles ausgezogen und Nacktheit angeboten oder einfach auf die Rampe, da wird einfach mal hier der Text rausgebrüllt, da wird ohne Rücksicht auf Verluste, da geht's einfach mit dir durch, das Theatertier, das geht dann mit einem durch. Das kann eine Rampensau sein.
Oder Lasseidiger.
Genau, Oder sie sind einfach irgendwelche arroganten Arschlöcher, die das so mit voller Absicht machen, weil sie einfach wissen, dass das am meisten die Leute zieht. Weißt du, wie Fritz, wie Kalki. Wie Kalki, so zieht Lasi einfach auch.
Wie Kalki, der zieht die Leute von Casper, ja.
Ja, genau, da musst du einfach nur einmal auf die Bühne kotzen und das zieht einfach die Leute. Auch das kann ein Typ Rampensau sein. Genauso verhält es sich mit dem Typ Intendantenliebling. Das kann natürlich auch ein super arroganter Mensch sein, der sich dessen äußerst bewusst ist, dass er oder sie, wobei mir auch dabei aufgefallen ist, dass diese ultra krassen Stereotypen doch eher auch mehr auf die männliche Riege des Ensembles zutrifft. So, das kann schon die Person sein, die sich dessen vollkommen bewusst ist, dass sie quasi absolut bevorzugt wird und absolutes Aushängeschild für die Intendanz in diesem Ensemble ist. Sprich, extra Konditionen im Vertrag, wie zum Beispiel nur 3 Produktionen pro Spielzeit, obwohl andere 6 bis 7 Premieren pro Spielzeit schrubben. Und dann natürlich auch nur Hauptrollen. Habe ich auch alles schon erlebt, dass es dann große Eklats gab, wenn dann doch mal, weil wirklich einfach Not am Mann und der Frau im Ensemble war, besagte Type Intendantenliebling dann für eine doch gar nur mittelgroße Rolle besetzt wurde. Das war schon,
nein.
Also das gab Probleme. Ich glaube, da musste nachverhandelt werden, da musste draufgezahlt werden, dass dieser Mensch kleiner spielt als sonst. Dafür, dass weniger gespielt wird, musste mehr bezahlt werden. Maybe, ist nur meine Vermutung. Also das gibt's natürlich. Typ Intendantenliebling kann aber auch, und jetzt Leute da draußen, falls ihr euch angesprochen fühlt, dann fühlt euch gerne angesprochen, kann auch ein herzensguter Mensch sein, der wirklich liebste, zurückhaltendste Schauspieler ist, der jetzt gar nicht hier, also weit entfernt von Rampensau und ich muss mich vor alle anderen drängen, aber es einfach geschafft hat, durch Talent und Können beim Intendanten ganz vorne anzustehen, im Sinne von quasi in jeder Intendantenproduktion besetzt zu werden. Und ich erinnere mich tatsächlich auch an Intendantenproduktionen, die ich hatte, für alle hier mal, um das in Nicht-Theaterdeutsch zu übersetzen. Intendantenproduktion bedeutet, der Intendant, die Intendantin inszeniert und führt Regie bei einer Produktion.
Der Chef persönlich begibt sich runter auf die Bretter, um zu zeigen, wie toll er ist.
Das hast du so schön formuliert, wie du es nicht hättest formulieren können, Schatzi.
Danke.
Mic drop. Auf jeden Fall erinnere ich mich da auch an diverse Intendantenproduktionen, wo was auch wieder lustig war, weil diese Person, Typ Intendantenliebling, konnte in dem Fall gar nichts dafür, aber war halt irgendwie so unschuldigerweise in diese Rolle gedrängt worden. Und das war echt schwierig, weil der Intendant dann einfach nie proben konnte, wenn diese Person nicht da war. Das heißt, wenn die mal irgendwie anderweitig verplant war wegen einer anderen Vorstellung oder so, dann war das eine Katastrophe, Schatzi. Da ging die Welt unter. Da stand die Premiere auf dem Spiel, weil mit dieser Person nicht geprobt werden konnte. Und ich weiß auch noch, dass dann auch teilweise Sätze fielen wie, ich brauch den da vorne an der Rampe, ich brauch den XY da vorne an der Rampe, ohne dass er da war. Da hat der Intendant quasi nur seine SchauspielerInnen wie Zinnsoldaten auf dem Reißbrett hingestellt. Ich weiß, Zinnsoldaten, Reißbrett makes no sense, oder? Doch, keine Ahnung. Nee. Auf jeden Fall, ihr wisst, was ich meine. Da wurden die SchauspielerInnen ohne zu proben einfach schon mal so ein bisschen gestellt. Ja, so arbeiten auch manche RegisseurInnen. Kann man jetzt gut oder schlecht finden, wie man will. Auf jeden Fall weiß ich auch noch, da fiel immer der Satz, ich brauch den da vorne an der Rampe. Das fand ich schon sehr lustig.
Da hättet ihr doch eigentlich einen Pappaufsteller auch hinstellen können, oder?
Naja, das wäre natürlich dann für die fertige Vorstellung ein bisschen schwierig geworden.
Ja, aber für den Moment, wenn der da einfach nur vorne an der Rampe stehen muss, dann ist es ja auch egal.
Ich sag dir jetzt mal was, Schatzi, was Pappaufsteller auf Theaterprobendeutsch übersetzt für ein Begriff ist.
Bitte.
Regieassistenz.
Na, aber wir haben doch schon alle erfahren, dass du schon quasi alles getan hast. Also ich glaube, das Highlight aus dem Podcast, was du erzählt hast, ist, dass du Text gelesen hast, Requisiten gebracht hast, Leuten einen Einsatz gegeben hast und gleichzeitig eine Drehbühne bewegt hast.
Pappaufsteller, sag ich doch. Man verdient übrigens auch so viel wie ein Pappaufsteller.
Ja.
Wobei, je nach Material könnte ein Pappaufsteller sogar mehr Ausgaben verursachen. Maybe, baby, aber das ist eine andere Geschichte. So, auf jeden Fall, es gibt diesen klaren Typ Intendantenliebling, den gibt es in jedem Ensemble, kann wirklich von super sympathischer, zurückhaltender Schauspielerpersönlichkeit bis hin zu arrogantem Arschloch alles sein. Natürlich auch da gibt es Überschneidungen mit Typ Rampensau oder auch nicht. Aber auf jeden Fall ist das eine feste Größe in jedem Ensemble, die sich auf das komplette Gefüge auswirkt, auf Probenprozesse, auf Besetzungsprozesse, dies, das.
Ja.
Kommen wir zur nächsten Kategorie, die jetzt ein bisschen spannender wird als hier. Intendantenliebling, ja, ist ja auch ein bisschen lame. Und zwar, Schatzi, gibt es auch einen Typ, das ist mir dann auch irgendwann aufgefallen, aber auch das gibt es eigentlich fast in jeder Produktion oder zumindest gibt es auch dafür in jedem Ensemble berüchtigte Personen. Auch damit gibt es also hier Wiedererkennungen mit echten, realen Persönlichkeiten sind, wie steht das immer beim Film vorne dran?
Vollkommen zufällig.
Sind vollkommen zufällig. So, aber Baby, gibt es da auch Überschneidungen mit anderen Typen. Und zwar gibt es auch den Schauspielertyp. Ich versuche, Rauchen und oder Essen
in immer
jede Produktion mit einzubringen.
Davon hast du schon erzählt.
Komme, was wolle.
Da, ja, wie wär's das? Wie wäre das denn, wenn ich jetzt hier noch rauche? Das wird doch total gut dazu passen. Und ja, kann ich nicht einfach was essen? Übrigens, Schatzi, was ist unsere Theorie? Das Brad Pitts Charakterding ist doch, dass er immer isst. Meinst du, der ist wirklich einfach so als Mensch? Ja, vor allem als Rusty bei Oceans, da ist er nur am Essen.
Genau. Wo es krass auffällt, ist es tatsächlich bei Oceans 11, 12 und 13, dass Rusty, die Figur von Brad Pitt, wirklich die ganze Zeit am Snacken ist. Der ist ein richtiger Foodie, würde man heutzutage sagen. Der ist nur am Snacken.
Der Snacken ist halt gut. Das fängt ja schon an, wie wenn er dann am Ende Danny aus dem Gefängnis abholt und er steht da einfach mit einem Döner in der Hand.
Ja, oder zwischendurch einfach mit einer Tüte Nüssen oder so. Also es muss, kann von einer kleinen bis zu einer großen Mahlzeit ist da alles mit dabei. Meine Theorie ist tatsächlich, Brad Pitt hatte einfach krass viel Hunger. Er ist einer von diesen Typen Schauspielern, die einfach immer Hunger haben. Würde ich ihm zutrauen.
Ja, ich glaube, ich habe mal gesehen in der Aufstellung, dass Brad Pitt auch so viel isst. Also, dass es einfach sein Ding ist.
Ja, Brad Pitt ist ein Foodie, sag ich dir. Das sag ich dem auf die Nase.
Es ist ein Snacker.
Ja, der snackt aus Leidenschaft. Und ich meine, bei Rusty, dieser Figur aus Oceans 11, 12, 13, da hat das ja auch perfekt gepasst. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass da ein Traum von ihm in Erfüllung gegangen ist, dass er einfach die kompletten Dreharbeiten durchsnacken durfte.
Wer ist denn da der Regisseur? War das nicht eh so ein Freundschafts-Buddy-Projekt und sind da alle auch Producer und so Sachen?
Also, keine Ahnung, aber ich kann es mir nicht anders vorstellen. Ich meine, hallo, wie kriegst du ansonsten so einen Cast zusammen? Das geht doch nur, wenn das einfach alles so, ey, die Crew, die eigentlich immer bei der Premierenparty um 4 Uhr morgens noch irgendwo an der Bar hängt, die sich dann irgendwann dachten, ey komm, lass doch einfach einen Film drehen. Ob jetzt wir bis zur nächsten Premiere, kein Bock bis zur nächsten Premierenfeier zu warten, lass doch einfach einen dreireihigen Film drehen.
Es ist Steven Soderbergh, der das produziert hat, also der Regisseur ist.
Ha, den kennt man doch.
Produzieren sehe ich jetzt gerade nicht. Und es wird hier aber sogar als Running Gag angesehen, dass Rusty immer was isst.
Ja, also wem das nicht auffällt, dem, der, die ist auch wirklich gar nicht mehr geholfen. Ich find's lustig. Man könnte ein Trinkspiel draus machen. Immer wenn Rusty was snackt, dann ein kleiner Shot.
Nein,
oder vielleicht
also immer
nicht.
Wenn er auftaucht.
Nein, besser nicht. Ja, bei jedem Auftritt. Okay, nein, tut's nicht. Keiner macht den Drogen, Leute. Tut's einfach nicht. Freut euch einfach nur jedes Mal, wenn ihr ihn snacken seht. Ja, auf jeden Fall ungefähr dieses Pendant gibt es auch auf der Theaterbühne. Einmal natürlich über den Typ immer irgendwo rauchen. Haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen. Das stimmt. Das gibt's wirklich auch. Ich meine, klar, auch gerade so Proben. Das ist auch schon hart für die RaucherInnen da draußen. Auf der Probebühne darf nicht mal geraucht werden, es sei denn, du bist Prestige-RegisseurIn und für dich wird sogar die Alarmanlage ausgeschaltet, aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall gab es das tatsächlich auch schon in meinen Produktionen, dass da auch diverse RaucherInnen sich dann doch auch sehr darüber gefreut haben, dass sie da tatsächlich auch auf der Bühne rauchen durften.
Und die rauchen dann aber richtige Zigaretten. Die rauchen dann keine Kräuterzigaretten oder Fake-Zigaretten.
Nein, auch wenn geraucht wird, das war dann immer eine gängige, geläufige Frage, die man als Regieassistentin von der Requisite gestellt bekommt, wenn es dann in die Endproben geht und mit echten Requisiten, mit Verbrauchsrequisiten wie Essen, Trinken, Rauchen, etc. gearbeitet wird. Welche Marke hätte der Schauspieler, die Schauspielerin denn gern? Was raucht denn der denn gern?
Weil man geht davon aus, dass Schauspieler rauchen.
Man kann sich dann sogar da seine Lieblingsmarke wünschen als Requisit im Zweifelsfall. Und ich hatte eine Produktion, ohne Scheiß, da war einer meiner liebsten Lieblingsschauspieler besetzt als Hauptrolle. Dieser Schauspieler im echten Leben, auf jeden Fall bekennender Kettenraucher. Und der hat in dieser Produktion, das war wirklich, das war krasser als Rusty bei Ocean's 11, 12, 13. Ich glaube, der ist kein einziges Mal ohne Kippe auf die Bühne gekommen. Kein einziges Mal. Und diese Inszenierung ging 3 Stunden mit Pause.
Kettenrauchen eingebaut.
Also das war wirklich geschickt gemacht. Ich glaube, da kam keine Entzugserscheinung im Verlauf der Vorstellung auf. Da wurde einfach konsequent durchgeraucht.
Mhm. Ansonsten, wenn man so während einer Theatervorstellung oder vor allem nach einer Theatervorstellung, wenn man da eigentlich die Schauspieler treffen muss, dann muss man einfach ganz dezent sich vor die Kantinentür stellen und auf die ganzen Raucher warten.
Definitiv. That's where you find them all. Absolut. Yes. Ja.
Aber Schatzi nicht, weil da draußen ist es kalt und die Solidarität reicht nicht bis zum Frieren bei den Rauchern.
Das ist der eigentliche Grund, warum ich nie angefangen habe zu rauchen. Ich würde das doch nicht überleben. Im Sommer vielleicht noch, aber dann kommt der Winter. Wie soll ich denn da bitte schön rauchen mit Frieren? Also, no.
Wie soll Laura 7 Monate frieren und rauchen? Das geht nicht.
Ich könnte das nicht bewerkstelligen. Ich könnte das nicht. Ich würde sterben nach 2 Tagen rauchen. Einfach weil zu viel kalt. Nee. Das ist da, nee. Und ich habe auch wirklich, ich meine, wie viele Lungenentzündungen habe ich in jungen Jahren durchgemacht, weil ich zu lieb war und bei den RaucherInnen draußen gestanden bin, stehen geblieben bin. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich mir, und da war ich sogar trotzdem noch relativ jung, und trotzdem gesagt habe, Leute, ich bin zu alt für den Scheiß, wir treffen uns drin. Meet me inside.
Ja. Yes.
Gibt es nicht so einen Song? Meet me upstairs. Oder wie heißt dieser Song? You can meet me da 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 da. Haben wir alle verstanden, oder? Ich habe es auch gehört. Ich habe es genau im Ohr. Meet me halfway. Fast das gleiche.
Down by the borderline. Where I'm gonna wait for you. Also tatsächlich war ich jetzt gerade krass mal wieder bei Hamilton, weil da gibt's auch Meet me inside. Aber du nicht.
Ah, cool, umso besser. Ja, meet me inside, das ist mein Lebensmotto. Deswegen kann ich nicht rauchen. Ja, auf jeden Fall so viel zu Typ RaucherIn. Und das Gleiche gibt es auch mit Essen.
Und
ja, Schatzi, ich habe schon in Ensembles am Theater gearbeitet. Da gab es wirklich ausgewiesene Personen, über die drumherum wirklich gesagt wurde, ja, die Person, die baut sich ihr Abendbrot auf die Bühne in die Inszenierung. Da gab es wirklich eine Person im Ensemble, der hat in jeder Inszenierung es hingekriegt, sich da so eine halbe Brotzeit servieren zu lassen auf der Bühne. Und da haben alle immer gesagt, ja, der spart sich dadurch sein Abendbrot. Klingt fies, ist unter Theatermenschen aber definitiv nicht unrealistisch.
Aber so wäre ich auch. Also ich würde mich auch freuen, wenn ich essen darf. Man sagt ja irgendwo, oder ich gehe immer davon aus, dass Essen im Film total scheiße ist. Weil es kann ja auch irgendwie 30 Takes geben und dann musst du einfach weiter essen. Natürlich, du darfst es ausspucken, aber je nachdem, wie die Situation sich ergibt, musst du ja trotzdem was essen. Und im Theater ist es ja relativ problemlos. Ich werde dann eher frustriert, wenn ich weiterspielen muss und nicht aufessen darf. Und ich werde auch nie vergessen, es war deine allererste Produktion, da musste Laura eigenhändig jeden Abend Risibisi kochen.
Stimmt. Oh Gott, Risibisi. Ich werde nicht mehr. Ja, mein Risibisi-Trauma. Ohne Scheiß.
Ja.
Ja, so Leute. Und jetzt Quizfrage an euch alle da draußen. Wer von euch weiß, welches Stück das nur gewesen sein kann?
Oh, kommt das im Buch auch vor?
Aber sowas von. Genauso wie Karten sind für Muschis und Berber sind Teppiche. So Leute, und jetzt habe ich euch auch wirklich genug Hinweise gegeben.
Und ich komme aus der Walachei oder so?
Ja, natürlich. Und die Walachei, ganz genau.
Und die Walachei. Am Arsch.
Genau. Wer jetzt nicht drauf kommt,
kennt's einfach nicht.
Dem ist auch nicht mehr geholfen. Ja. Letzter Tipp: Hat was mit einem Roadtrip zu tun. und vielleicht zwei Jugendlichen, die ein bisschen lost sind im Sommer. So.
Ja, und es gibt Risibisi und Laura hat immer den guten Uncle Bens Risibisi kochen dürfen.
Scheiße, ja, oh Gott im Himmel, ja. Das war wirklich meine allererste Produktion als Regieassistentin und wir waren in so einer Extraspielstätte und ja, da gab es aus Versehen gar keine Requisitenbetreuung. Das heißt, ich bin immer 3 Stunden vor Vorstellungsbeginn schon gekommen und habe parallel zu meinen sonstigen Aufgaben als Abendregie einfach die komplette Requisiteneinrichtung gemacht, inklusive ja. Essen kochen. Das war ja, ja, ja. Insane, war das.
I remember.
Nur, da gab es nicht nur Risibisi. Ich musste auch Schokolade irgendwo deponieren und Kürbisse und Himbeeren mit Schaum. Jetzt habe ich auch wirklich genug Hinweise gegeben. Aber ja, diese Jungs machen ja da so einen kleinen Roadtrip und da treffen sie unterschiedliche Menschen, machen unterschiedliche Stationen, klappern unterschiedliche Stationen ab. Und dann unter anderem kommen sie bei einer Familie vorbei und da kriegen sie halt wirklich erst Risibisi und danach Himbeeren mit Schaum. Das heißt, ich habe erst hier Uncle Bens im Topf warm gemacht und Risibisi gekocht und dann habe ich noch irgendwelche Tiefkühlhimbeeren aufgetaucht und auf irgendwelchen Erdbeerquark draufgeklatscht. Leute, ich habe da ein 5-Gänge-Menü gezaubert, parallel zu Vorstellung, Vorbereitung und allem, jeden Abend. Und Grüße gehen raus. Darf ich jetzt Namen sagen? Oh, ich bin mir nicht sicher.
An Jelko?
Falls du uns hörst, Ehrenmann Jelko Marovic da draußen, du hast alles richtig gemacht. Er war nämlich der Einzige. Alle anderen haben immer so gedacht, dieses Uncle Bens Zeug aus dem Requisitentopf. Nee, da bin ich zu fein für. Jelko kam nach jeder Vorstellung und hat das Risibisi leer gegessen.
Ja, so viel zum Abendessen.
Ja, stimmt. Auch der hat das dann geschickt gemacht, nach der Vorstellung erst. Das Essen sich gesnackt, alles, was von der Requisite übrig geblieben ist, dann noch aufgegessen. Und ich weiß, einmal, da ist er irgendwie aufgehalten worden und kam irgendwie zu spät. Und da dachte ich mir schon, okay, der kommt nicht mehr. Und hab das Risibisi weggeschüttet.
Nein. Das war dramatisch, oder?
Ich vergesse es nie. Ich weiß es noch wie heute, wie er dann reinkam in die Requisitenküche und so meinte, nein, du hast das Risibisi weggeschmissen. Mhm. Ja, so viel zu essen.
Ja, bei einer anderen Vorstellung, wo ich war, da hat die Requisite doch wirklich Hefezopf oder Hefezöpfe, so Knoten gebacken. Da war ich ein bisschen neidisch, da hätte ich auch gerne einen gehabt.
Voll, da roch es dann auch vor jeder Vorstellung so mega geil im ganzen Gebäude fast schon und zumindest im Gang der Requisite, weil da dann immer so original so kleine Hefeknoten gebacken wurden. Da gab es nämlich so eine Osterszene und da sollte so ein kleines Osterfrühstück dargestellt werden und da hat wirklich die Requisiteurin, Grüße gehen raus, hat wirklich jedes Mal vor jeder Vorstellung erstmal so ein paar kleine Hefebrötchen gebacken. Auch mega geil.
Ja, cool. Also ich wäre auf jeden Fall auch Typ, gib mir was zu essen auf der Bühne.
Alles klar. Du wärst Typ, was wie Vorstellung. Ich gehe jetzt nennt sich Abendessen. Essen. Ja. Don't call it Vorstellung, call it Abendbrot. Ja, also da haben wir deinen Typ auf jeden Fall auch gefunden. So, Schatzi, und jetzt kommt ein Typ. Mehr graue Haare kannst du einer Regieassistentin nicht bescheren. Und jetzt erstmal einmal vorneweg, Disclaimer. Nicht verwechseln mit dem Typ Grobmotoriker, den wir letzte Folge hatten, also letzte Nähkästchen-Folge. Der Typ SchauspielerIn, wo einfach alles festgetackert werden muss an Requisit, damit man irgendwie sicher gehen kann, dass es am richtigen Platz auf der Bühne landet.
Ich glaube, der Typ, wo wir am meisten Rückmeldung bekommen haben, dass es den auf jeden Fall in jedem Ensemble gibt.
Definitiv. Sonst gehen da sämtliche Teller, Besteck und Gläser auf dem Weg von außerhalb der Bühne zu auf die Bühne entweder zu Bruch oder verloren, kommen auf jeden Fall nie dort an, wo sie hin sollen. Jetzt, der Typ, den ich jetzt schildere, bitte nicht verwechseln. Typ Grobmotoriker mit Typ ultimativer Chaot.
Okay.
Dieser Typ Chaot ist das, was jede Regieassistenz, jede Disponenz, einfach alle nur in den Wahnsinn treibt.
Kurzer Einwurf, ich musste daran denken, ich habe vorher darüber nachgedacht, es geht um Theaterstereotypen und dachte ich, gibt es einen Stereotypen, weil es ist eine super Story für wie Schauspieler so drauf sind, dass Laura als Regieassistentin die Schauspieler nochmal angeschrieben hatte und auch anrufen musste, um sie daran zu erinnern, dass die Zeit umgestellt wurde und dass sie doch jetzt dann bitte eine Stunde später oder früher zur Probe kommen müssen. Und dann dachte ich mir, naja, aber ist das ein eigener Typ, dass sie es verchecken, oder ist das einfach allgemein, ist der Anteil an Schauspielern da relativ groß, die das verchecken? Weil Laura gerne mal meint, ja, also Schauspieler sind halt irgendwie wie so eine Horde Teenager, die ihr Leben nicht immer im Griff haben.
Das hast du jetzt gesagt. Ich, also bitte Beschwerdekommentare alle zu Schatzi.
Naja, nicht alle, aber es kommt vor.
Aber vielleicht habe ich das wirklich gesagt. Und nein, auch da, sagen wir mal so, auch da gibt es Ausnahmen. Es gibt Menschen, ich kenne sie, ich schätze sie, von Schauspielern, ganz gewissenhaft sind, die an alles selber denken, die immer pünktlich sind, gibt es wirklich, will ich nicht bestreiten. Hören ihr vielleicht auch zu, Grüße gehen raus, ihr seid die Besten, die sogar selbst ihre Requisiten durchgehen, bevor die Vorstellung losgeht. Das ist Premium Extraklasse. Für das Abo musst du 30 Mal mehr zahlen, Schatzi, um so einen Schauspieler an Land zu ziehen. Die meisten SchauspielerInnen merken erst auf der Bühne, dass ihr Requisit fehlt oder so. Und dann ist auch schon 3 Jahre zu spät. So, deswegen, es gibt Ausnahmen von dem, was du gerade geschildert hast. Aber ja, der Großteil ist eher so Team. Besser nochmal Bescheid sagen, dass die Uhrzeit umgestellt wird. Sonst könnte es morgen ein kleines Problemchen geben bei der Vorstellung. Und das ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Denn du hast es absolut richtig getroffen und ja, das ist definitiv das, was Typ Chaot zu 100% ausmacht. Die Verlässlichkeit. Es gibt nicht umsonst ein quasi geschriebenes Gesetz, dass vor jeder Vorstellung, ich meine bei Proben zu spät kommen und so, who cares, man wird dann zwar als Regieassistentin von der Regie gelyncht, weil irgendein Schauspieler fehlt und man nicht proben kann, aber effektiv passiert ja noch nichts. Anders bei Vorstellungen. Wusstest du, dass, wenn eine Vorstellung abgesagt werden muss, weil SchauspielerInnen aus unerfindlichen Gründen nicht auftaucht, die Person dann Strafe zahlen muss, und zwar richtig hoch. Irgendwie das Doppelte, was die Vorstellung eingebracht hätte oder irgendwie sowas, keine Ahnung.
Ja, das wusste ich, aber das wussten unsere Podcast-Hörer sicher noch nicht.
Ja, also das ist vielleicht auch schon mal wichtig zu erwähnen. Wenn du als SchauspielerIn eine Vorstellung verpeilst, dann musst du richtig fett Strafe zahlen. Und da habe ich tatsächlich sogar mal in einem, ich glaube sogar, das war irgend so ein Making-of, Behind-the-Scenes-Interview, whatever, das war auch schon genug Englisch für heute, mit irgendwelchen wirklich renommierten deutschen BühnenschauspielerInnen. Also hier so deutsches Theater, was weiß ich. Da hat auch eine erzählt, dass sie tatsächlich einmal komplett die Vorstellung vergessen hat. Das war jetzt gar nicht mal, glaube ich, so eine super verpeilte Person, aber einfach komplett nicht auf dem Schirm gehabt, dass die Vorstellung hat, war dann sogar im Kino, Handy aus, nicht erreichbar.
Die Regieassistenz hat schon gedacht, sie wäre tot.
Ja, als die Person aus dem Kino rauskam, hatte sie auch irgendwie so 1.012.000 Anrufe in Abwesenheit von der Regieassistenz und dann auch vielleicht nochmal 3 von der Intendanz dann irgendwann später. Oh ja, Gott. Und dann war tatsächlich wirklich hier, wie sagt man, die Kuh ins Wasser gefallen oder wie sagt man?
ich weiß gar nicht, wo du hin willst. Das lassen wir jetzt einfach so stehen.
Das Kind
in den Brunnen gefallen, die Kuh vom Eis, die Kuh auf dem Eis, wenn es dem Esel zu ist.
Nee, Leute, da kann man wirklich, also für das, was da passiert ist, gilt nur eine einzige Redewendung, nämlich die Kuh ist ins Wasser gefallen.
Kuh ins Wasser
Schreibt
gefallen.
Euch das auf.
Das ist ein wirklicher Neologismus, Laura.
Ja, so auf jeden Fall war das natürlich so richtig krass hart Schockmoment. Und dann hat die auch erzählt, dass dann am Ende des Tages alle im Ensemble zusammengelegt haben, damit sie das quasi zahlen konnte, diese Strafe.
Ja, das ist doch dann irgendwie schon 5-stellig oder so.
Ja, auf jeden Fall hoch. Schon hoch. Ja, also da auch Props an das Ensemble natürlich, dass es auch wieder Theaterensemble halt, ne, auch das, wir wollen hier auch die positiven Sachen des Theaterensembles hervorheben, dass die wirklich dann alle zusammengelegt haben und nicht gesagt haben, du hast missgebaut, sondern alle mega lieb zusammenlegen, damit da nicht eine Person für 100 Millionen Jahre in Unkosten gestürzt wird. Aber ja, ich meine, das ist natürlich mega extrem. Bis es so weit kommt, gibt es aber dann noch diverse Puffer, diverse Fangnetze, ja, die alle Regieassistenten heißen.
Ich wollte gerade sagen, die sind doch alle die Regie. Ich hatte es gerade auf der Zunge gesagt. Puffer, ja, Regieassistenten.
Die dafür zuständig ist, dass verdammt nochmal bis spätestens eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn alle SchauspielerInnen da sind. Das ist dieses geschriebene, ungeschriebene Gesetz. egal wann du dran bist in der Vorstellung, ne? Es gibt ja auch immer Maskenzeiten vor Vorstellungsbeginn. Kann ja auch sein, dass es eine aufwendige Produktion ist, dass du eh schon als Schauspielerin 2 Stunden, bevor hier der Vorhang aufgeht, in der Maske sitzt.
Oder als Schauspieler, wenn's Locken gibt.
Ja, natürlich. Oder was auch immer es gibt. Oder kann aber auch sein, dass du erst im 3. Akt drankommst und somit erst Maskenzeit 1/2 Stunde nach Vorstellungsbeginn hast oder so. Trotzdem.
Du hast halt am Haus zu sein. Das ist ja einfach dein Job. Das ist ja Arbeitszeit.
Ja. Bevor die Vorstellung losgeht, müssen alle, die da drin mitspielen, da sein. Stell dir vor, du spielst los und dann stellst du plötzlich im 2. Akt fest, dass dir noch die Besetzung für den 3. Akt fehlt oder so.
Das heißt, Regieassistentin muss allen einmal tief ins Auge gucken können, bevor die Vorstellung losgeht.
Absolut. Jeden auf jeden Fall einmal mindestens gesehen. Und da habe ich auf jeden Fall auch so, da hat man seine Kandidaten auf der Liste. Wenn die dann bis 29 Minuten vor Vorstellungsbeginn noch nicht aufgetaucht sind, da schrillen dann schon auch diverse Alarmglöckchen. Und da habe ich auch schon diverse Male Leute auch von sonst woher noch erwischt und mal schnell noch zur Vorstellung zitiert, damit da irgendwie wenigstens alle da waren. Und das Krasseste, was mir wirklich jemals passiert ist, Schatzi, und das ist natürlich jetzt nochmal extrem, wie sagt man, Vorstellungsbeginn extrem, Weihnachtsmärchen. Weihnachtsmärchen, Vorstellung am frühen
Vorsicht,
Morgen.
Triggerwarnung für alle Schauspieler und RegieassistentInnen. Bei dem Wort Weihnachtsmärchen.
Ja, bedeutet nämlich, im Gegensatz zu deinen sonstigen Arbeitszeiten, die irgendwann zwischen 10 Uhr und 3 Uhr morgens sind, musst du fürs Weihnachtsmärchen um verdammt nochmal 7 Uhr morgens im Theater sein, damit da um 9 Uhr morgens die erste Vorstellung losgehen kann für die kleinen Knirpschen aus der ersten Klasse. Das ist wirklich echt immer Next Level. Weil es halt auch zum einen so gegen jegliche Biorhythmen sämtlicher Beteiligter geht.
Und dann noch 3 Vorstellungen am Tag.
Ja, genau. Im besten Fall um 9 und um 11 und um 14 Uhr oder so. Viel Spaß. Und dann halt auch immer gute Laune und hier so Räuberbande, die Stars. Aber egal, kann auch toll sein. Ich liebe Weihnachtsmärchen auch eigentlich. Ist auch eine coole Zeit. Schweißt zusammen. Vor allem, wenn du Extremsituationen ausgesetzt bist. Wie zum Beispiel, dass einer deiner wichtigsten Darsteller einfach um 8.30 Uhr immer noch nicht da ist. Und um 9 geht die Vorstellung los. Und jetzt kommt halt Next Level. Wenn die Vorstellung abends ist, dann kannst du davon ausgehen, dass die Person, die jetzt gerade noch nicht aufgetaucht ist, im besten Fall wenigstens einfach gerade nur einkaufen ist oder zu Hause auf dem Sofa chillt oder spazieren gegangen ist oder was weiß ich und die kriegst du schon irgendwie hergeholt. 8.30 Uhr morgens. Schauspieler. Schatzi. Da ist Tiefschlaf angesagt.
Handy auf Flugzeugmodus.
Da ist Handy aus angesagt. Da ist eine kleine Traumsituation vielleicht auch angesagt. Und das hatte ich wirklich, das ist das, was am krassesten diese Situation beschreibt. Ich hatte das echt einmal wirklich mit einem wichtigen Darsteller aus dem Weihnachtsmärchen, der 8.30 Uhr immer noch nicht da war. 9 hätte es losgehen sollen. Die Maske schon in heller Aufruhr, also die MaskenmitarbeiterInnen, weil der auch eine relativ aufwendige Maske hatte. Das heißt, auch wenn der dann erst gekommen wäre, wäre es schon knapp geworden. Wäre sehr knapp geworden. Und ich hatte ihn schon versucht, mehrfach zu erreichen. Nicht erreicht. Ich sag es dir, Schatzi, die Nerven lagen blank.
Na, kann ich mir gar nicht vorstellen.
Gott sei Dank ist mir eingefallen, dass dieser Schauspieler, Gott sei Dank, es war in keiner großen Stadt, da kennt man sich, da wohnt man quasi, wohnen alle im selben Haus, dass dieser Schauspieler im selben Gebäude wohnt wie unser Hausausstatter. In Nicht-Theater-Welt gesagt, die Person, die Bühnenbild macht, gibt es auch manchmal festangestellt am Theater und der macht dann halt quasi für sehr viele Produktionen Bühnenbild. Diese Person wohnte im selben Haus wie der Schauspieler. Und es gibt nur eine einzige Sparte am Theater, die unter den Frühaufstehern weilt. Und das sind die Leute aus der Ausstattung. Denn die Gewerke und Werkstätten wiederum, hier, die haben ganz normale frühe Handwerksarbeitszeiten. Das heißt hier Schlosserei, Schreinerei, Schneiderei, die sind alle spätestens ab 7, 8 Uhr morgens sind die am Start. Das heißt, wenn du als Ausstatterin dann noch was regeln möchtest, dann musst du da auch früh am Start sein. So, das heißt ich, oh mein Gott, okay, wenn jemand heute schon wach ist, dann ist es unser Ausstatter, oh mein Gott, der wohnt im selben Gebäude, ich rufe ihn an. Und dann vergesse ich nie, wie ich dann unseren Hausausstatter angerufen habe, der Gott sei Dank zu Hause war und meinte, ah, ja, stimmt, genau, der wohnt in der Wohnung unter mir. Du, ich geh mal klingeln. Und wir alle an der anderen Leitung im Theater, okay, so, 20 oh Minuten Gott, bevor die Vorstellung losgeht, die ErstklässlerInnen scharrten schon mit den Hufen. Man hörte sie schon aus dem Foyer, der Lärmpegel drang schon zu uns hinter die Bühne. Und er, unser Hausausstatter, tapste so durch sein Treppenhaus, ging zur Wohnung unten drunter, klingelte einmal, nichts passierte. Er klingelte noch einmal, irgendwann hörte man so Schritte tapsen, Tür aufgehen, eine super verpeilte Schauspielerstimme. Und unser Hausausstatter nur so, ey du hast in 20 Minuten Vorstellung. Und dann aber sowas von rucki-zucki Taxi bestellt, unser Hausausstatter Schauspieler gepackt, unter den Arm geklemmt, ins Taxi reingeschmissen, Taxi mit quietschenden Reifen zum Theater gedüst, in die Maske, alles drauf geklatscht, was geht, und um 9:05 Uhr oder so ging der Vorhang für diese scheiß Vorstellung hoch. Aber ich sag dir, das war wirklich...
Das ist dann die Genialität, die man als Regieassistentin dann braucht, zu sagen, Moment mal, ich weiß, wo der wohnt. Da wohnt doch jemand anders im Haus, dann rufe ich den an. Dass du nicht selber ins Taxi gestiegen bist, ist alles.
Also das wäre Next Level gewesen. Das nächste Level wäre gewesen, selber dort vorbeizufahren. Aber das hätte mir kostbare Zeit geklaut. Das hätte ich nicht so schnell geschafft, wie jemanden direkt vor Ort anzuzapfen. Ja, das heißt, man braucht auch schon detektivisches Gespür für diesen Job. Auf jeden Fall.
Ja, wie es dein Traumjob gewesen wäre als Kind, Detektivin. Da kommt das manchmal, kam das doch durch als Regieassistentin.
Ja, ich bin nach wie vor gerne Detektivin. Ich versuche es in jeder Berufsart, die ich ergreife, auszuleben.
Ja, krass. Und was hat der Schauspieler dann nachher dir wenigstens ein paar Merci mitgebracht oder so?
Also von dem Schauspieler, der wirklich der Prototyp für den ultimativen Chaot war, da kam gar nichts. Der war so verpeilt, dass da überhaupt gar keine Wahrnehmung für irgendetwas da war. Ich muss aber auch sagen, um hier auch Typ Chaot auch in Schutz zu nehmen. Und ja, vielleicht gibt es auch Überschneidungen zwischen Typ Chaot und Typ Rampensau und auch noch diverse andere Typen. Es gibt auch manche, die vereinen sehr vieles in sich. Ich habe auch schon wirklich Flaschen Rotwein und Schokolade als Dankeschön auch schon teilweise mitgebracht bekommen von diversen SchauspielerInnen, die gesagt haben, weil du ständig meine Scheiße ausbaden musst, habe ich dir jetzt mal was mitgebracht.
Okay, also es gibt es auch.
Absolut, es gibt sie alle. Es ist ein Leben in Extremen, kann ich dazu nur sagen, Schatzi.
Ja, deswegen haltet ihr das ja auch so alle so lange durch.
Absolut. Verschleiß kennen wir nicht. Wenn ihr was richtig Flauschiges machen wollt, geht ans Theater. Mein Tipp heute für euch.
Tut's nicht. Never. Never, ever, ever.
Ja, da stehen jetzt zwei Meinungen für euch parat. Sucht euch
eine aus.
Ja,
doch, du, wenn du denkst, Burnout und Armut ist eine geile Lebensweisheit und Lebensart, dann go for it.
Das ist Chatzis Meinung. Man könnte auch sagen, Leidenschaft und Exzess, Leute. Was will man mehr? Absolute Hingabe. Dann geht ans Theater. Ja. So, ich hätte noch ein bisschen mehr Typen, aber ich glaube, das sprengt den Rahmen der heutigen Folge, genauso wie das Penicillin meinen Körper damals gesprengt hat.
Dann gibt es wohl Nähkästchen Part 3.
Du sagst es, dann wird es wohl Nähkästchen Talk Part 3 geben müssen. Und bis dahin haben wir vielleicht sogar eine Jingle-Melodie zustande gejammt bekommen. Stay tuned, sage ich dazu nur.
Alles klar, hast du denn jetzt die perfekt passendste Frage der Welt?
Selbstverständlich habe ich die parat. Wie immer, Schatzi, auf eins ist Verlass, nämlich, dass es immer die perfekt passende Quizfrage zur Folge gibt. Und zwar haben wir ja jetzt in den letzten 35 Minuten uns ausgiebigst über Kuriositäten in Menschenform unterhalten. Und was Menschen aufgrund ihres Typs für kuriose und außergewöhnliche Situationen hervorrufen können.
Ja, ich frage mich, wo das jetzt hingeht.
Es geht straight up, meet me at the Quizfrage, würde ich dazu nur sagen, Schatzi. Das geht sowas von directly zu deiner Quizfrage, denn auch deine heutige Quizfrage hat exakt mit so einem Ereignis zu tun. Nämlich, was außergewöhnliche Menschen für außergewöhnliche Situationen evozieren können. Dementsprechend, Schatzi, hast du dein VIP-Ticket in der einen Hand und den Gästelistenplatz in der anderen Hand. Vielleicht noch ein paar Preise hinter dir im Regal stehen und ansonsten in deinem Handy sämtliche wichtige Handynummern von irgendwelchen wichtigen Menschen drin, dann bist du perfekt vorbereitet für deine heutige Quizfrage.
Schieß los.
Alles klar, Schatzi. Im österreichischen Traiskirchen wurde im Juni 2022 die Polizei gerufen, weil A. Tennisstar Dominic Thiem beim Training zu laut stöhnte. Oder B. Senta Berger ihren Autoschlüssel in einem Gulli fallen ließ. Oder C. Christoph Waltz nachts in einem Altglascontainer feststeckte. A, B oder C, Schatzi, warum wurde in Traiskirchen dieses Jahr im Juni die Polizei gerufen? Dominic Thiem stöhnt zu laut, Senta Berger lässt ihre Schlüssel fallen oder Christoph Waltz steckt im Glascontainer fest.
Es ist alles total absurd und ich habe keine Ahnung, um das einmal sagen zu können.
Das freut mich zutiefst.
Ich weiß nicht, ob man bei einem Schlüssel in einem Gullideckel die Polizei rufen würde.
Wenn man Senta Berger heißt.
Wenn man Senta Berger heißt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich das tun würde. Ich würde vielleicht die Polizei anrufen, zu sagen, hey Leute, ich mache hier nichts Unlauteres. Ansonsten, krasser Lifehack, Leute, falls ihr da irgendwie was dran rummachen wollt und nicht schief angeguckt werden wollt, einfach eine Warnweste anziehen. Dann stellt euch keiner eine Frage.
Alles klar, darauf gehen wir nächstes Mal da bitte noch genauer ein. Ich glaube, da wittere ich doch eine kleine feine Story.
Yes. So, bleibt also noch Christoph Waltz in einem Glascontainer und ein schöner Tennisstar. Ich frage mich gerade, also ich weiß ja nicht, wie Glascontainer in Österreich aussehen. Aber in Deutschland kommst du nicht in den Glascontainer rein. Das wäre eine krasse Leistung, sich da irgendwie in den Glascontainer reinzuquetschen. Und auch wäre das wahnsinnig ungesund. Deswegen würde ich das jetzt mal für Christoph Waltzes Gesundheit ausschließen wollen. Und ich finde die Vorstellung, dass ein Tennisstar zu laut stöhnt beim Spielen, sehr amüsant und sehr passend. Ich würde sagen, ich sehe das. Dass das vielleicht schwierig sein kann und klingt, als würde da jemand ermordet werden. Und deswegen nehme ich A.
Alles klar. Schatzi entscheidet sich nach äußerst intelligentem Abwägen und Ausschließen für Antwortmöglichkeit Nummer A, weil sie es fühlt und sieht. Ja, was soll ich sagen, Schatzi? Du hast viel Richtiges auch schon gesagt. Klar, das mit diesem Gullideckel wäre vielleicht ein bisschen zu überreagiert gewesen. Ich meine, so manchen Filmstars möchte man es eventuell zutrauen. Ich kenne auf jeden Fall Menschen, denen ich es zutrauen würde, dass sie so reagieren. Aber nicht so Senta Berger. Die hat ihren Sohn angerufen. Nee, warte, das ist gar nicht Senta Berger, das ist Iris Berben mit diesem berühmten Sohn. Okay, ich verwechsel schon wieder alles. Egal. Senta Berger hat sich anderweitig gewusst. Oder es ist ihr gar nicht passiert, weil diese Antwortmöglichkeit komplett erstunken und erlogen ist. Genauso wie das mit Christoph Waltz und dem Altglascontainer. Ich meine, sorry, excuse me, Christoph Waltz. Das Einzige, was der mit der Frage zu tun hat, ist, dass er aus Österreich kommt. Ansonsten, ja, was bitteschön sucht Christoph Waltz, der inzwischen in Holly the Wood wohnt, in einem Altglascontainer. Der ist doch viel zu smart und viel zu fein dafür, irgendwie in einen Altglascontainer reinzukraxeln. Auch wenn ich nicht wüsste, wie man das anstellen sollte. Nein, tatsächlich ist Antwortmöglichkeit Nummer A sowas von glasklar korrekt. Juhu. Richtig. Und dementsprechend, um das hier nochmal wissenschaftlich fundiert zu belegen, möchte ich natürlich auch meine Quelle des Vertrauens zitieren. Heute ist es die kleinezeitung.de. Klingt süß, ist es auch, ist irgendeine Lokalzeitung aus Österreich. Denn natürlich, wie schon gesagt, Traiskirchen liegt in Österreich. Genauso wie Dominic Thiem, besagter Tennisstar, auch ein österreichischer Tennisspieler ist. Deswegen hat der mir auch erstmal nichts gesagt. Ich kenne hier nur Federer und Djokovic und wie heißt der Lover von Sofia Tomala? Zverev? Alexander Zverev, kann das sein? Mhm. Ja. So, da hört es bei mir auch schon auf. Roger Federer, rest in peace. Ich weiß, er lebt noch, aber er hört mit seiner Karriere auf. Das ist ein schwerer Schlag in der Tenniswelt.
Hast Rafael unterschlagen.
Rafael Nadal, ja gut, wer braucht den schon?
Okay. Wenn man Roger
Federer
haben
sind wir, so sieht's aus. Aber jetzt sind wir mal ganz kurz ausnahmsweise bei Dominic Thiem und seinem Stöhnen. Und die Überschrift in der kleinen Zeitung aus Österreich lautet wie folgt. Dominic Thiems Stöhnen sorgte für einen Polizeieinsatz. Die Homebase, in Anführungszeichen, von Österreichs Tennis-Weltklassemann Dominic Thiem sowie das Ausbildungszentrum für talentierten Nachwuchs in Traiskirchen ist fertig. Ah cool, der kommt sogar von dort und hat da irgendwas hinbauen lassen. Das Training sorgte für Aufregung bei den Nachbarn. Am Donnerstagabend wurde in Anwesenheit Teams und zahlreicher Gönner sowie unter anderem, okay, das interessiert uns ja wirklich gar nicht, wer kennt schon irgendwelche österreichischen Gönner und Gönnerinnen, bla bla,
niemand.
Eingeweiht. So, das wurde eingeweiht, ja, so. Und Thiem absolvierte sogar ein kurzes Training mit den Kindern, nachdem er schon am Nachmittag selbst eine harte Trainingseinheit gehabt hatte. Diese sorgte am Fronleichnamstag, ja, das ist auch nur wichtig für alle, die in Österreich wohnen, weil hier in Berlin weiß niemand, was Fronleichnam ist, der Feiertag, den alle anderen haben, nur wir nicht. Auf jeden Fall irgend so ein Donnerstag, Nachmittag. Kurioserweise für einen Polizeieinsatz, wie auch die Präsidentin des Austrian Tennis Komitees Barbara Moore erzählte. Anrainer hatten sich über das laute Stöhnen Thiems im Training beklagt und offenbar auch andere Schlüsse ob der Geräusche gezogen. Nach einer freundlichen Befragung Moors fuhren die Polizisten dann wieder weg. Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Leute beschweren. Ich kenne das, seit ich ganz klein bin. Es ist immer ganz lustig, auch nicht ganz unverständlich. Die Geräusche können schon laut und eigenartig werden, meinte Thiem schmunzelnd.
Er könnte ja auch einfach die Klappe halten.
Jetzt pass auf, er hat gesagt, ich habe oberkörperfrei trainiert, alle haben meinen Körper so gut gefunden, dass sie geglaubt haben, wir drehen einen Porno da, legte er ein Scheuferl nach, um den österreichischen Slang hier nochmal zu unterstreichen. Denn ja,
alles
während
klar.
Schatzi dachte, dass die Leute denken, dass da irgendwer umgebracht wird, dachten die Leute in Wahrheit nämlich tatsächlich, dass da irgendein Porno gedreht wird.
Nein, ich wollte hier natürlich nur politisch korrekt bleiben und oberhalb der Gürtellinie meine Gedanken ausbreiten.
Ja, das ehrt dich absolut sehr und ich mache das jetzt, ich habe nur der Wahrheit und des Wahrheitsgehalts willen habe ich jetzt auch diese Geschichte erzählt. Ansonsten natürlich gibt Pornos keine Chance oder was weiß ich. Auf jeden Fall haben die Leute das vermutet und deswegen die Polizei gerufen, was ich auch lustig finde, dass man deswegen die Polizei ruft, aber gut, egal. Und dann kamen die da halt hin und der Witz ist, das habe ich in einem anderen Artikel noch gelesen, dass diese, also viele TennisspielerInnen geben ja so Laute von sich, wenn sie den Ball schlagen.
Ja.
Und ich habe inzwischen herausgefunden, dass das wohl eine anerkannte Trainingsmethode ist. Weil du vorhin so meintest, ja, warum hat er dich einfach die Klappe gehalten? Ja, weil den Tennisstars, wenn du so intensiv Tennis spielst, tatsächlich beigebracht wird, beim Schlagen zu stöhnen, denn das ist wohl gut für die Atmung und verbessert deine Schlagtechnik.
Weil man dann was mit seinem Zwerchfell macht.
Ja, irgendwas macht das. Ich glaube, ich kann mir das physiognomisch schon vorstellen.
Ja, aber tatsächlich finde ich das auch ein bisschen störend beim Tennis schauen. Ich weiß nicht, wie das sich beim Spielen so anfühlt, aber beim Schauen ist es so semi.
Naja, ich glaube, beim Spielen irgendwann gewöhnst du dich ja an jeden Tick und ich glaube, irgendwann kannst du es dann auch nicht mehr ohne oder so. Wenn dir dann
ja,
jemand
ich glaub,
sagen
das
würde,
ist das Problem.
Jetzt bitte lass das mal, dann könntest du es nicht lassen. Ich kann mir als auch mal ehemalige trainierte Tennisspielerin, kann ich mir schon auch vorstellen, dass das tatsächlich unterstützend sein kann für die Kraft, die du brauchst, um den Ball zu schlagen. Ich kann aber auch nachvollziehen, dass das für ZuschauerInnen möglicherweise nervend sein kann. Das ist vielleicht auch der Grund, weshalb Verwandte von uns Tennis häufig ohne Ton angeschaut haben, weil das Stöhnen der Tennisspielerinnen als zu nervend empfunden wurde.
Ist ja jetzt nicht so, als würde da der Kommentator viel dazugeben können bei Tennis.
Also ich brauche schon den authentischen Sound, wenn ich ein Tennisspiel gucke.
Du bist nur dafür das Ploppen von den Bällen.
Ja, ich liebe diesen Sound. Ohne Scheiß, ich finde den Sound wirklich ganz cool eigentlich.
Dann am liebsten die Australian Open, oder? Mit dem harten Boden.
Oh mein Gott, ich hab's direkt im Ohr. Dieser Sound, wenn du einen Ball schlägst. Oh, das hat schon was. Ganz ehrlich, das ist voll ein schönes Geräusch. Merke ich jetzt erst. Wenn mich jemand fragen würde, was sind meine 10 Lieblingsgeräusche, wäre das auf jeden Fall unter den Top 10 dabei.
Sehr schön. Wieder was gelernt.
Absolut. Wieder was Neues für mich gelernt, Leute. Schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn ihr wieder neue Dinge über meine kuriosen Eigenschaften erfahren wollt und Vorlieben und Nachlieben. Ich liebe das Geräusch von Tennisbällen und ich hasse meinen ehemaligen Kinderarzt. In diesem Sinne, mehr gebe ich für heute nicht mehr preis. Leute, stay healthy. Nehmt kein Penicillin, wenn es nicht nötig ist. Und wenn doch, dann seid froh, dass ihr nicht sterbt. So wie Klein Laura mit ihren Impfmasern. In diesem Sinne, ich gehe jetzt mir ein bisschen Tennisspiele anschauen und das Plopp-Geräusch genießen und recherchiere weiter für die nächste Nähkästchen-Talk-Folge. Ich weiß ja nicht, was du jetzt so machst, Schatzi, aber ich bin raus. Bis zum nächsten Mal und tschüss!
Noch eine Runde Antibiotika nehmen, steht definitiv noch auf dem Tableau. Und dann war es das aber auch für heute, für mich. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Ich freue mich schon sehr auf den nächsten Nähkästchen-Talk. Und von mir auch bis zum nächsten Mal. Tschüss.